Aktenzeichen. Johann Caspar Lavater. Berühmt, berüchtigt, neu entdeckt. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Johann Caspar Lavater, reformierter Pfarrer, Philosoph und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, wird meist nur in Verbindung mit seiner bekannten Physiognomik wahrgenommen, jener Lehre, nach der die Gesichtszüge eines Menschen dessen Charakter offenbaren. Dies vermag aber nicht sein ganzes Wirken abzubilden. Lavater war beseelt von der Aufbruchsstimmung seiner Zeit. Er trug die Ideale des Sturm und Drang auf die Theologie über. Damit löste er den christlichen Glauben aus dem Korsett des dogmatischen Glaubens und der moralisierenden Frömmigkeit seiner Zeit. Er zeigt einen Weg, der von der Empfindsamkeit, der Selbstergründung und der Beobachtungsgabe des einzelnen Menschen genährt wird. Er war seinerzeit nicht nur in Zürich, sondern auf dem ganzen europäischen Kontinent bekannt, berühmt, geschätzt, aber auch kritisiert. Johann Caspar Lavater war eine außerordentliche Persönlichkeit. Seine Aura scheint die Menschen damals geradezu magisch angezogen zu haben. Darunter Wieland, Klopstock, Herder, Goethe, Claudius, Rousseau, Pestalozzi. Weniger bekannt ist, dass Lavater 15 Jahre lang sozusagen im Hauptberuf Pfarrer in der St. Peterkirche in Zürich war. Heute begleitet Ueli Grimminger, Pfarrer an der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, dieses Amt. Er hat jetzt ein Buch über seinen berühmten Vorgänger geschrieben mit dem Titel Johann Caspar Lavater, berühmt, berüchtigt, neu entdeckt. Herr Pfarrer Grimminger, vielen Dank, dass Sie uns dieses Gespräch gewähren. Wem stand nun Johann Caspar Lavater am nächsten? Der Wissenschaft, der Religion, der Sprache oder der Seelsorge, also dem Menschen?
Johann Caspar Lavater war von Haus auf und in erster Linie Pfarrer der Tradition der Zürcher Reformation. Sein Denken, Tun und Schreiben sind Ausdruck seines Berufes. Er war ein feinsinniger Seelsorger und ein begnadeter Prediger. Von halb Europa strömten die Menschen in den St. Peter von Zürich, wohlbemerkt. Gemäß Johann Wolfgang Goethe, dem Lavater eine langjährige Freundschaft verband, hatten seine Predigten eine so starke Ausstrahlung, weil er aus vollem Herzen sprach und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versetzen schien, dem er sie in die ihnen unbekannten Winkel ihres eigenen Herzens führte.
Sie, Herr Pfarrer Grimminger, haben Lavater neu entdeckt. Worin besteht nun das wirklich Neue?
Lavater ist ja heute noch als Physiognomiker bekannt und auch berüchtigt. In seiner Schrift Das geheime Tagebuch, da bin ich dem anderen Lavater, dem originellen Theologen, begegnet. Das geheime Tagebuch beginnt so, ich zitiere: Du aber, mein Herz, sei redlich, verbirg deine Tiefen nicht vor mir, ich will Freundschaft mit dir machen. Mein Herz wisse, dass unter allen Freundschaften auf Erden keine weiser und segensreicher ist als die Freundschaft eines menschlichen Herzens mit sich selber. Da haben wir es, Freundschaft mit sich selber. Wie wichtig ist dies auch heute noch für unser Menschsein?
Herr Pfarrer Grimminger, in was bestand das Faszinosum Lavaters, das die Intellektuellen halb Europas seiner Zeit, aber auch einfache Menschen, so sehr angezogen hat? Wie wurde er zur Kultfigur?
Es begann damals mit einem Skandal. Stellen Sie sich vor, Lavater organisierte kaum 21 Jahre alt eine anonyme Flugblattaktion, darin er einen korrupten Landvogt anklagte. Der Bösewicht wurde entlarvt, entzog sich durch Flucht dem gerichtlichen Verfahren. Goethe war begeistert, als er das Flugblatt las und meinte, dass eine solche Tat gleich viel wie 100 Bücher gelte. Lavater wurde mit Voltaire verglichen, als dieser sich in Frankreich in der Affäre Galla als Einzelner mutig gegen das Unrecht zur Wehr setzte. Lavaters Gerechtigkeitsgefühl, seine Zivilcourage, seine Schaffenskraft, seine Fähigkeit, Kontakte zu allen nur möglichen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu knüpfen und seine Begabung, die Menschenkenntnis und die Menschenliebe miteinander zu verbinden, scheinen immens gewesen zu sein. So wurde er zur Kultfigur.
So wurde er zur Kultfigur. Der Glaube ist nicht mit theologischen Begriffen zu erfassen, sondern im Vollzug der Imitatio Christi. Ein Grundsatz Johann Caspar Lavaters. Hat Lavater dies konsequent nach diesem Leitsatz gelebt?
Ich denke ja. Christliche Existenz bedeutete für Lavater im Geist Christi die Wahrheit aufdecken. Das bedeutete für ihn politisches Engagement. Der böse Tyrann wird demaskiert. Sein wahres Gesicht kommt zum Vorschein. Forschung, Geist der Aufklärung. Das bedeutete auch transzendieren. Lavater war es ganz wichtig, die Grenzen des rationalen Denkens immer wieder zu übersteigen, der göttlichen Wahrheit anzunähern. Das bedeutete auch Tagebuch schreiben. Lavater schrieb seit seines Lebens Tagebuch und übte so den Umgang mit sich selber, so auch der inneren Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Nach Lavater ist Religion nichts als Genie. Wie ist das zu verstehen?
Johann Caspar Lavater übernahm den Begriff Genie vom Bildungsideal des Sturm und Drang seiner Zeit und übertrug ihn auf sein Gebiet, übertrug diesen Begriff vom Gebiet der Literatur und der Kunst auf das Gebiet der Theologie. Genie wurde zum Schlüsselbegriff im Aufbruch aus der Enge der kirchlichen Rechtgläubigkeit, der moralisierenden Frömmigkeit und auch der Verstandespedanterie der Aufklärung.
Zeit seines Lebens war Lavater auf der Suche nach dem Zauber der Sprache. Hat er diesen Zauber gefunden?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich beschreibe in meinem Buch, wie Lavater in seiner Schrift Aussichten in die Ewigkeit von einer Sprache des Himmels schwärmt. Wenn es den Himmel gibt, dann muss es doch schon hier auf Erden eine entsprechende Sprache dafür geben, so dass der Mensch die Wahrheit unmittelbar versteht und sich auch als Individuum verstanden fühlt. Wie schön, wenn dem so wäre. In der Praxis, bei der Predigt, im Unterricht, in der Seelsorge, da ging es Lavater immer darum, diesen Zauber der Sprache zu erzeugen und Raum für das Empfinden des Göttlichen zu gestalten, zu schaffen, das Göttliche zu verstehen, es verständlich zu machen. Ich denke, da in der Praxis ist es ihm immer wieder gelungen, das Unbegreifliche zu begreifen und das Unfassbare zu erfassen, das Unsichtbare sichtbar, erlebbar, spürbar zu machen, das Göttliche zu erfahren im Hier und Jetzt.
Und wie war das Verhältnis Lavaters theologisch betrachtet zur katholischen Kirche?
Ja, Lavater war natürlich mit Leib und Seele Pfarrer im Geist der Reformation von Huldrych Zwingli. Aber er blieb nicht dabei. Er suchte immer wieder den Nerv seiner Zeit. Er fand ihn auch. Es ist der Reichtum, das Wunderbare und das Geheimnis des einzelnen Menschen, das frei zur Entfaltung kommen soll. Lavater überschritt in seinem theologischen Denken immer wieder und eigentlich permanent Grenzen. Die Grenzen seiner Herkunft, des Pietismus, die Grenzen der Aufklärung, des dogmatischen Denkens und auch die Grenzen seiner Konfession. Er hatte eine Geistkirche vor Augen, einen Ort, wo jeder auf seine Weise in der Nachfolge Christi steht. Geistkirche kann überall sein, auch in der katholischen Kirche. Stellen Sie sich vor, das sagt der St. Peter-Pfarrer im reformierten Zürich des 18. Jahrhunderts. Ich zitiere, nur der Satan will kriechende, genusslose Märtyrer. Religion ist ein geistiger Genuss unsichtbarer und ewiger Dinge. Völlige Nullitäten sind für mich, für meinen inneren Menschen, für meine Religion, für meinen Gottesgenuss die Namen Zwingli, Calvin, Luther, Papst, Konzilium, reformiert, lutherisch, katholisch. Natürlich eckte damit Lavater seiner Zunft an, auch damit, dass er Kontakt pflegte zu Priestern und Bischöfen. Da hatte er überhaupt keine Berührungsangst. Auch dafür wurde er von den Zürchern damals heftig kritisiert.
Über den Zeitgeist urteilte Lavater, es sei eine beinahe epidemische Krankheit des unphilosophischen Jahrhunderts, über dem Mittel den Zweck zu vergessen oder das Mittel zum Zweck zu machen. Sehen Sie darin, Herr Pfarrer Gremminger, Parallelen zu unserer Zeit?
Ja, durchaus. Da zeigt sich die ganze Aktualität von Lavater. Es ist, wie wenn er damals schon unser Jahrhundert beurteilt hätte. Ebenso aktuell ist seine theologische Antwort. Es ging ja ihm immer darum, ganz Mensch zu werden, damit beizutragen, dass die Menschen ganz Mensch werden konnten, mitten im Leben, von Angesicht zu Angesicht. Da soll sich das Göttliche zeigen. Aber jeder Mensch als Individuum darf seine Weise.
Wenn man von Lavater spricht, muss man auch von Goethe sprechen. Was spiegelt sich in der tiefen Freundschaft Lavaters mit Goethe?
Die Freundschaft zwischen Lavater und Goethe zerbrach. Es ist, wie wenn damit überhaupt die Verbindung zwischen christlichem Glauben und dem Geist der Moderne zerbrochen wäre. Es ist, wie wenn sich damals der liberale Weltgeist, Goethe, vom christlichen Glauben Lavater für immer emanzipiert hätte. Das ist dann doch eigentlich meine Vision, dass eben kreativ, freundschaftlich miteinander verbunden sind der weltoffene Glaube und der liberale Weltgeist. Lavater und Goethe sind einer Religiosität für das 21. Jahrhundert, da miteinander verwoben sind das Genie des Herzens, also Lavater, und die Klarheit des Denkens, die christliche Religiosität als Seelenkraft und als kritisches Nachdenken.
Wo, Herr Pfarrer Gremminger, ist Lavater gescheitert? Wo hingegen hat er ein Vermächtnis hinterlassen?
Ich denke, dass Lavater an seinem größten Erfolg, an seiner Physiognomik, gescheitert ist, indem er sie zur Wissenschaft machen wollte. Da hat sie sich verselbstständigt. Lavater ist auch daran gescheitert, dass er pausenlos geschrieben hat. Er hat seine Werke nie überarbeitet. So verliert man sich in seinen Schriften. Die werden kaum mehr gelesen. Sein Vermächtnis, ich habe sein Vermächtnis in meinem Buch Johann Caspar Lavater, berühmt, berüchtigt, neu entdeckt, zusammengestellt. Es sind doch drei Dinge, mit denen Lavater das Wunderbare, das geheimnisvolle Reich des Individuums zu ergründen suchte. Die Einbildungskraft, die Kunst der Freundschaft und die Gabe des Beobachten. Mit diesem Bildungsideal ging Lavater daran, den einzelnen Menschen zu befreien und zu seiner Bestimmung selbst zu führen.
Letzte Frage. Was bleibt von Lavater für das 21. Jahrhundert? Kann er auch heute noch als religiöse Leitfigur betrachtet werden?
Ja, Lavater hat den Weg zu einem neuen Verständnis christlichen Glaubens vorgezeichnet, indem er das Bildungsideal seiner Zeit auf die Theologie übertrug. Löste er den christlichen Glauben aus dem Korsett des dogmatischen Glaubens, der moralisierenden Frömmigkeit und auch des reinen Vernunftdenkens. So bahnte er den Weg zu einer individuellen Christlichkeit, die nicht von der Tradition von Dogma und Moral genährt wird, sondern von der Empfindsamkeit des Individuums. Diese Empfindsamkeit soll dann die Fantasie nähren, die Freundschaft ermöglichen, auch die Freundschaft mit sich selber, und vertraut der Beobachtungsgabe des einzelnen Menschen. Diese neue Art von Religiosität beschränkt sich nicht auf die Pflege einer individuellen Frömmigkeit, sondern findet sein Wesen im Aufdecken von Wahrheit, persönlichen und auch im öffentlichen Bereich. Die Lebensgeschichte von Lavater zeigt, dass damit sowohl Zivilcourage, Bereich des öffentlichen Lebens in Kirche und Staat, als auch das kritische Hinterfragen von Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit gemeint ist.
Herr Gremminger, vielen Dank für Ihre ausführlichen Einschätzungen zu Johann Caspar Lavater. Johann Caspar Lavater wurde bei den Unruhen in Zürich von einem betrunkenen französischen Soldaten durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Nach schweren Leiden erlag er, nach einem Jahr, an den Folgen der Verletzung. Es war der 2. Januar 1801. Lavater war 60 Jahre alt. Von seinem Schwiegersohn Georg Gessner wird überliefert, dass er im Todeskampf immer noch für den betete, der ihn tödlich verwundet hatte.
Sie hörten Aktenzeichen, Johann Caspar Lavater, berühmt, berüchtigt, neu entdeckt. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.